Ja, das ist interessanterweise, so einfach wie es klingt, wer hat das Telefon erfunden, würde ich sagen, es haben mehrere Leute dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Ganz offiziell ist natürlich Bell der Erfinder, der hat auch das Patent dazu angemeldet und hat dieses Patent auch in vielen Prozessen erfolgreich verteidigt. Also das ist sozusagen rechtlich ganz eindeutig. Gleichwohl ist zum Beispiel hier in Deutschland Philipp Reis nicht zu Unrecht ein wichtiger Name, weil Reis eben deutlich vor Bell 10, 15 Jahre Versuche gemacht hat mit Pilotapparaten, wo auch Telefonieren möglich war. Berühmt geworden ist das, es war hier ein Lehrer in der Nähe von Frankfurt in Friedrichsdorf. Der hat dann zwischen seiner Schule und dem Wohnort so eine Verbindung hergestellt und so experimentiert, hat dann zunächst aus einem, also von jemandem etwas vorlesen lassen und nachdem dann andere gesagt haben, naja, dieses Vorgelesene kannst du auswendig, weil das war eben ein Lehrer und das war ein Schulbuch, hat man so Nonsenssätze gesagt und da ist dieser Satz, das Pferd frisst kein Gurkensalat oder die Sonne ist von Zucker. Solche Sätze sind da gesagt worden und die sind dann auch verstanden worden. Und Bell hat auch die Versuche von Reis gekannt, aber technisch war das Telefon eben noch nicht so ausgereift. Es gab eben so einzelne Sprachfetzen, wo das mal funktionierte. Aber trotzdem ist Reis eben quasi als Vorläufer und hier in Deutschland wichtig. Bell, derjenige, der dann das Patent bekommen hat, dann auch die Umsetzung mit der Bell Company gemacht hat. Und interessanterweise sieht man an seiner Geschichte und auch an Reis, beide hatten erstmal wenig sozusagen Feedback. Also die Welt hat nicht auf das Telefon gewartet. Ja, Reis hat auch hier vor dem Physikalischen Institut Vorführungen gemacht. Es war eine ganz kleine Gruppe, die sich dafür interessiert hat. Bell ist damit in Amerika zur größten Telegrafen Company gegangen und die haben gesagt, sie interessiert das nicht, das ist irgendwie eine Spielerei, wir haben ja die Telegrafie und deshalb ist es dann am Ende selbst die Bell Company geworden, hat das dann quasi selbst in die Hand genommen. Also die Durchsetzung des Telefons schon bei der Erfindung war am Anfang, man hat etwas Neues erfunden, man kann Sprache übertragen, aber wie man sie nutzt und was das für eigentlich fantastische Möglichkeiten beinhaltet, das kam erst Stück für Stück. Ich glaube, heute haben viele die Vorstellung, dass es so ähnlich ist wie bei Steve Jobs früher, wenn er ein iPhone vorgestellt hat und sagt, jetzt ist das neue Gerät und alle konnten das gleich sehen. Das ist eben wirklich alles in einem Versuchsstadium, Experimentierstadium. Man hat also mit Prototypen gearbeitet und das war jetzt also nicht immer Serienreife. Die kamen dann nach und nach.
Sie haben eben gesagt, das Telefon, darauf hat jetzt nicht die Welt gewartet und es setzte sich nur sehr schleichend durch. Wenn wir jetzt im vorletzten Jahrhundert, also im 19. Jahrhundert noch kurz bleiben, wer hat denn das Telefon in seinem Anfangsstadium genutzt?
Also es waren natürlich Geschäftsleute, aber auch die waren zögerlich. Das ist ja ganz spannend, als das Telefon auch nach Deutschland kam. Also in Amerika hat es tatsächlich auch ein bisschen früher dann schon im 19. Jahrhundert auch Interessenten gegeben und es hat sich da verbreitet, weil auch diese informelle Art des Kommunizierens da scheinbar weniger Hürden hatte. Und in Deutschland war es so, dass eben Heinrich von Stephan, der erste Postminister, würde man heute sagen, hat eine amerikanische Zeitschrift gelesen, wo die Erfindung von Bell vorgestellt wurde. Und die ist ganz spannend, wo man einfach auf der Titelseite sieht, da ist ein Mensch in der Mitte, der hat dieses Telefon und spricht hinein. Und rundherum sind die ganzen Leute, mit denen er spricht. Das ist eben zu Hause in seiner Wohnung der Dienstbote, das ist in seiner Fabrik irgendwie ein Vorarbeiter und das ist ein Geschäftsfreund und so. Das eine, was dadurch deutlich wird, das ist eben noch sehr stark als so eine Art Verlängerung von einem, einer spricht, die anderen hören zu, weil das Dialogische, dass der andere auch antworten kann, ist da noch gar nicht so mitbedacht. Und ansonsten ist es natürlich tatsächlich so, dass auch dann in Deutschland, als Stefan das Telefon hier eingeführt hat, zuerst in Berlin, war das zögerlich, dass sich die sozusagen Teilnehmer gemeldet haben. Ja, also man hat Geschäftsleute angesprochen und das erste Telefonbuch wurde im Volksmund in Berlin das Buch der Narren genannt, 91 Narren, glaube ich, oder 94, weil das eben, das war die erste Teilnehmerzahl und es waren aber Geschäftsleute und man hat die das eben gesagt Narren, weil, wie gesagt, das konnte man sich oft noch nicht so vorstellen und hat dann gesagt, das ist amerikanischer Humbug oder so weiter. Und das hing aber wirklich auch damit zusammen, dass diese Art des Informellen, man macht mündlich eine Diskussion oder ein Gespräch mit jemandem, den man nicht sieht, das musste erst eine ganze Zeit dauern, bis das auch als Vorteil gesehen wurde. Aber ansonsten war die Hauptnutzung zum Beispiel bei Firmen, die mehrere Filialen hatten, wo es dann irgendwie ein Lager gab oder irgendwo eine Produktion, Geschäftswelt, auch Ärzte. In Frankfurt war zum Beispiel die Börse eine der ersten. Also Privatpersonen eigentlich kaum. kaum und wenn, dann auf jeden Fall eher natürlich sehr gut besuchte Leute, weil das teuer war.
An der Stelle möchte ich an einen Text von Walter Benjamin erinnern, der Ihnen bestimmt auch bekannt ist, der Berliner Kindheit um 1900. Da gibt es einen kleinen Abschnitt zum Telefon und da erzählt Walter Benjamin, dessen Vater ja Antiquitäten- und Kunsthändler war, dass der Telefonapparat um 1900 bei Ihnen im Privathaushalt installiert war und er schreibt davon, dass das Klingeln einen Schrecken ausgelöst hat und quasi den Familienfrieden durchbrochen hat und auch die Assoziation damit verknüpft ist mit eben der Funktion, nämlich dass es meistens nervige Gespräche mit Ämtern waren, die der Vater von Walter Benjamin da in Empfang nehmen musste. Und er schreibt dann, Walter Benjamin, in 30er Jahren oder Ende der 20er hat sich eben das Telefon völlig verändert in der Wahrnehmung der Menschen. Also das Telefon ist dem Menschen immer näher geworden und er sagt, mit den Einsamen teilt er das Schlafzimmer. Vielleicht können Sie den Wandel, der sich um die Jahrhundertwende bis in die 20er Jahre hinein vollzogen hat, was sozusagen das Image des Telefons, wie sich das gewandelt hat.
Das ist überhaupt interessant, als das Telefon in der Literatur zeigt eigentlich recht gut, wie neu das war. Also das bricht ja mit einer bis dahin Jahrtausende alten Gewohnheit, nämlich dass, wenn ich einen Menschen höre, dann ist er nah bei mir. Also das Ohr ist ein Nahsinn und wen ich höre, der ist in der Nähe. Und jetzt konnte man plötzlich das über die Distanz machen und zum Beispiel Marcel Proust hat das super beschrieben, als er mal seine Großmutter anrief und es nicht fassen kann, dass er sie hört, ihre Stimme ist nah, es hat was Intimes und gleichzeitig kann er sie nicht umarmen. Und das bedurfte wirklich der Gewohnheit, um das auseinanderzubringen. Genauso ist dieser von Benjamin beschriebene wirkliche Eingriff in den Alltag. Das Telefon klingelt, alle stehen still und Klingeln ist ja auch was, was sofort alarmiert, dass man da das zu einem gewöhnlichen Medium macht. Damit es sich auf breitere Basis durchsetzen konnte, war es Voraussetzung, dass es auch öffentliche Telefone gab, weil Telefone waren eben teuer, Leitungen rar und erst in der Möglichkeit, dass es Telefonzellen gibt, öffentliche Fernsprecher, bot eigentlich die Möglichkeit, dass jeder Mann, jede Frau das auch nutzen konnte. Und das setzte sich so vor allem in den 20er Jahren, also nach dem Ersten Weltkrieg auf jeden Fall durch, gerade in den Großstädten. Und da war dann das Telefon mehr als nur ein Medium für Happy Few, sondern das war dann auch wirklich zunehmend Teil von einer beschleunigten Großstadtgesellschaft, dieses Telefon zu nutzen.
Und Sie haben jetzt gerade schon den Ersten Weltkrieg angesprochen. Wir sprachen jetzt eben über die private Nutzung und dass es ungewöhnlich war, man sich erstmal genau daran gewöhnen musste, dass man zwar die Stimme ganz nah hat, aber man trotzdem quasi nicht physisch beieinander ist, nicht den gleichen Raum teilt. Zugleich ist das Telefon natürlich eine Möglichkeit, Informationen schnell weiterzugeben. Und ich kann mir vorstellen, dass eben das Telefon oder diese Technologie auch von Staaten genutzt wurden und gerade in solchen brisanten Fällen wie Kriegssituationen. Vielleicht können Sie da uns einen kleinen Überblick geben, wie die Telefone genutzt wurden.
Also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg ist natürlich ein großer Unterschied. Im Ersten Weltkrieg ist das Medium ganz jung. Also wir haben eben gesagt, im 19. Jahrhundert erfunden, dann ging es so richtig los. Also um die Jahrhundertwende gab es in den großen Städten dann schon mehr Telefonanlagen, Apparate, auch die Vermittlung bedurfte ja das Ausbaus. Aber das ist jetzt weitgehend immer Ortsnetze. Wenn wir über Ferngespräche sprechen, war das ja immer nochmal was Besonderes. Und natürlich wurden im Krieg alle Medien immer auch dann benutzt für militärische Zwecke, wobei eben im Ersten Weltkrieg das Telefon und Militär ist durchaus eine schwierige Beziehung gewesen. Erstmal, weil es ja auch dem widersprach, was man so kannte. Also das heißt, wenn ich irgendwie wähle und jemand hebt ab, kann ich den zum Beispiel nicht sehen und weiß nicht, welchen Dienstrang der hat, wie muss der sich jetzt melden und so. Also es gibt dazu ganz interessante Studien, die eben einfach sagen, man hätte das Telefon strategisch und militärisch noch besser nutzen können, aber durchaus gerade die Offiziersgruppe, die so traditioneller waren, hat damit etwas gefremdet. Dazu kommt natürlich auch, dass es ein Unterschied ist, ob ich eine bestehende Telefonverbindung habe oder ob ich in ein Land einmarschiere und dann werden erst welche gelegt. Also das gibt es auch, haben wir auch in unseren Museen, die Feldtelefonie, wo man dann natürlich mobile Telefone mit Kabel aber natürlich legen musste. Und das war natürlich auch ein Aufwand. Im Zweiten Weltkrieg war das Telefon natürlich schon selbstverständlicher und das war ähnlich wie bei Radio oder sowas, dass man eben auch die Nutzung, also die private Nutzung dann eingeschränkt hat. wenn man das für militärische Zwecke brauchte, also Leitung.
Heute haben wir zumindest hier in der BRD großteils jeder so einen Computer in der Tasche, der auch Telefonfunktionen übernimmt. Aber das Telefon hatte ja einen beschwerlichen Weg, bis es wirklich ein populäres Alltagsgerät wurde. Können Sie diesen Weg nachzeichnen, wenn wir jetzt eben so in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in der BRD gucken? Also wann hat sich das Telefon durchgesetzt und wie erklären Sie sich das?
Ja, das Telefon, wenn Sie frühe Telefonzellen anschauen, also noch 20er, 30er Jahre, auch dann noch in der Nachkriegszeit, da stand immer so ein kleines Schild, fasse dich kurz. Und das hatte schon damit zu tun, dass Leitungen eben rar waren, das ist teuer gewesen. Und von daher war auch der Ausbau nicht unbeschränkt möglich. Und es war auch nicht nur in der DDR, sondern auch in der Bundesrepublik so, dass es in der Nachkriegszeit Wartezeiten gab auf einen Telefonanschluss, weil eben der Ausbau, und wir haben ja unterirdische Kabel, nicht wie in Amerika, wo da vieles überirdisch liegt, sondern das brauchte entsprechende Verbindungen. Diese ganzen Vermittlungen mussten ausgebaut werden. Also es waren große Infrastrukturmaßnahmen. Und das dauerte in Deutschland, also man hat so eine Zahl, 1963 waren 14% der Haushalte am Telefon in der BRD. Also der Haushalte, also nicht der pro Person. Und dann ungefähr 10, 20 Jahre später begann dann plötzlich Kampagnen der Deutschen Post, die hießen, ruf doch mal an. Also damit merkt man, dass dann das umschlägt von fasse dich kurz, ruf doch mal an, heißt, man hatte genug Kapazität, man warb jetzt, also auch kurios, ein Monopolist wie die Post warb und hat Werbung geschaltet, dass man sich Telefonanschlüsse legen sollte. Und die sind dann auch in 70er und 80er Jahren in großer Zahl gelegt worden, sodass man im Grunde sagen kann, also Ende der 80er spätestens hatte im Grunde fast jeder hier ein Festnetztelefon und da ist dann die Sättigung so erreicht worden. Und damit wurde es natürlich auch immer populärer. In der DDR ist es etwas anders gewesen, da ist diese Ausstattung noch immer, also mit Wartezeiten verbunden, ähnlich wie beim Trabi. Und es gab dann so Doppelanschlüsse, also man hat quasi auf eine Leitung zwei Telefone gelegt. Wenn der eine telefoniert hat, konnte der andere nicht telefonieren, aber man hatte dadurch wenigstens für zwei Personen oder zwei Haushalte die Möglichkeit, das zu nutzen.
Stichwort Popularisierung des Telefons in der BRD. Sie haben jetzt gerade diese Imagekampagnen oder diese Werbekampagnen der Deutschen Post angesprochen. Tatsächlich fiel mir vor kurzem in einem Plattenladen eine alte Schallplatte in die Hände von der Deutschen Post rausgegeben mit Tracks zu Briefen und Postkarten, aber vor allem zum Telefon eben mit genau diesen Inhalten. Also das Telefon, kann man feststellen, zog dann ein in so eine Populärkultur. Und wenn man sich eben die Lieder aus der Zeit, sagen wir aus den 60ern, 70ern, deutsche Schlager anhört, die eben das Telefon besingen, welche Erzählungen wurden in dem Bereich gepflegt? Welches Image hat das Telefon durch den Zugriff der Popkultur aufs Telefon denn erfahren in den 60er, 70ern, 80er Jahren bis zu dem Zeitpunkt, wo eben fast jeder Haushalt ein Telefon hatte?
Ja, also diese Besonderheit des Telefons eben den anderen nicht sehen zu können und trotzdem nah zu sein, also weil das Ohr eben diese Intimität bedeutet, das ist einfach evolutionsmäßig so, dass also ein Ohr kann man ja auch nicht schließen oder zumachen wie das Auge. Und das hat mehrere Implikationen. Das gibt eben eine Entwicklung, dass es immer so eine Spannung gibt bei zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Nähe und Ferne. Und dieses Sehnsuchtsthema, wenn man mit jemandem lange telefoniert, aber der ist weg, das wurde natürlich auch in der Popkultur oft besungen und immer wieder zum Thema gemacht. Es gibt andersrum Dienste, wenn Sie zum Beispiel an Telefonseelsorge denken, dass man wildfremden Menschen, also hat dann auch so Anonymität und Intimität zusammen, wildfremden Menschen sehr persönliche Dinge erzählt, Telefonsex, das Gleiche, also immer dieses Spiel aus Intimität und Anonymität. Und das wird auch in Liedern besungen, es wird der Operator besungen, weil er eben die Verbindung herstellt. Also das Telefon ist quasi ein Medium, was dieses Nähesuchen ganz gut ausdrückt. Und es wurde auch, je verbreiteter es im Alltag wurde, auch als Stilmittel eingesetzt in Filmen, in Theaterstücken, weil man kann plötzlich eine Handlung, die anderswo spielt, da reinbringen oder die Handlung beschleunigen, indem plötzlich das Telefon klingelt und etwas gesagt wird, was dann die Handlung dann vor Ort beeinflusst. Also im Grunde in dem Maße, in dem das Telefon im Alltag Einzug gehalten hat, in dem Maße hat es auch im Film, im Lied, im Theater Verbreitung gefunden.
Einerseits ermöglicht ja das Telefon eben eine Überbrückung von räumlicher Distanz und andererseits, das haben Sie auch schon gesagt, ersetzt ein Telefongespräch vermutlicherweise nicht das persönliche Zusammenkommen. Heute, mehr als 150 Jahre, jetzt grob überschlagen nach der Erfindung des Telefons, ist die Welt, zumindest ein Teil der Weltbevölkerung, mobiler denn je in mehrererlei Hinsicht. Und was das Telefon betrifft, wurde dessen Funktion sozusagen übertragen auf das, was wir Smartphone-Handys nennen. Also das Handy funktioniert auch als Telefon, kann aber viel mehr. Man kann Bilder damit verschicken und eben andere Sinne mit ansprechen. Das, was wir jetzt heute unter Telefon verstehen gemeinhin, hat sozusagen eine Bedeutungserweiterung erfahren. Inwiefern hat sich denn das Telefon, als Möglichkeit zu telefonieren, beziehungsweise seine Nutzung seit der Verbreitung von diesen Handys verändert? Also haben Sie darüber Erkenntnisse, inwiefern das sich genau geändert hat mit Einführung des Umstands, dass man eben nicht an einem bestimmten Ort sein muss, um zu telefonieren, sondern eigentlich recht ortsunabhängig kommunizieren muss. Man braucht das Netz, klar, aber jenseits dessen ist es ja schon eine völlig andere Situation, würde ich sagen, ob man eben zu Hause sein muss, um zu telefonieren, oder überall auf der Welt spazieren gehen kann und die Gespräche führen kann, die man möchte, wenn man denn die Adressatin, Adressaten erreicht.
Ja, das hat tatsächlich zwei ganz große Veränderungen gebracht, die Möglichkeit, mobil zu telefonieren. Also zum einen ist es das Ende von sowas wie Anrufbeantwortern. Das war ja auch mal ein Riesenthema. Jeder, der mal auf einen wichtigen Anruf gewartet hat, in Zeiten des Schnurtelefons, der wusste, dass er muss jetzt warten und zu Hause sein, dann hat man den Anrufbeantworter gehabt. Das fiel weg und ist natürlich eine riesige Erleichterung. Man kann also mobil erreichbar sein, aber aus dieser Möglichkeit, mobil erreichbar zu sein, wird aber gewissermaßen oder ist inzwischen geworden, der Zwang, mobil erreichbar zu sein, weil es gibt im Grunde gar keine Ausrede mehr und das wird ja auch zum Teil als Stress empfunden. Das ist im Berufsleben so, dass Leute eben sagen, ich muss immer erreichbar sein, sie werden zu allen Tag- und Nachtzeiten angerufen und so weiter. Also das wird so als Erreichbarkeitsdilemma bezeichnet. Jeder freut sich, dass er den anderen erreichen kann, unabhängig vom Ort, aber selbst ist man natürlich dann auch immer in so einer potenziellen Erwartungshaltung konfrontiert, dass man auch gefälligst ans Telefon gehen muss oder dass es eingeschaltet ist. Und die zweite große Änderung, die sich damit verbunden hat, ist erstaunlicherweise so eine Änderung im Privatsphäre. Also wenn Sie früher das Wort öffentliches Telefon genannt haben, dann hatten Sie die Telefonzelle, die hatte eine Tür, die hat man zugemacht und wenn die Leute Schlange gestanden haben davor oder gewartet, war das einfach ein Gebot der Höflichkeit, dass man ein bisschen Abstand nimmt, damit man nicht zuhören kann. Und heute sind Menschen ja sehr ungeniert in U-Bahn, Straßenbahn, mitten im öffentlichen Raum, dass sie ihre privaten Gespräche führen und scheinbar dieses Bedürfnis gar nicht haben, dass das jetzt eine geschützte Kommunikation ist, wo niemand mithören kann. Das hat sich gewaltig geändert, ja.
Das eine ist sozusagen das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, die Ungeniertheit sozusagen. Da geht es darum, welche Inhalte spreche ich durchs Telefon in der Öffentlichkeit an, die eigentlich in den privaten Bereich gehören und zeigt damit, dass ich da offensiver mit umgehe oder weniger schamvoll. Das kann man ja auch in verschiedene Richtungen wenden und interpretieren. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, inwiefern die, Sie haben Stress angesprochen, aber diesen Zwang und die Möglichkeit, immer erreichbar zu sein und der Wandel eben auch vielleicht, dass man mit einem eigenen Gerät ausgestattet ist, das eben auch nicht teilen muss mit anderen und so weiter. Inwiefern hat sich denn im Laufe der Zeit der Stil des Sprechens, will ich mal sagen, geändert? Also mir ist völlig klar, Sprache ist was sehr Wandelbares und hat mit Sicherheit nicht nur mit Telefonnutzung zu tun. Aber wenn wir uns eben Telefongespräche der letzten 100 Jahre angucken, inwiefern ist denn das Sprechen, ne? Also man kann das nämlich auf der Schriftebene ja gut nachverfolgen, dass die Nachrichten immer kürzer werden, jetzt mit Twitter wirklich nur noch Schlagworte und so weiter für eine Informationsweitergabe herangezogen werden. Dann gibt es nochmal andere Kanäle, da sind wir dann weg vom Telefon, da postet man da nur noch Bilder, die für sich sprechen. Aber wenn wir eben bei diesem klassischen, ich rufe jemanden an und spreche mit jemandem an einem Telefon, also das Mobiltelefon als Telefon nutzen, inwiefern hat denn das Sprechen selbst sich geändert im Zuge von ja, verschiedenen technischen Innovationen und auch dieser Verschiebung, die Sie eben angesprochen haben, was Privatheit und Öffentlichkeit angeht?
Also da gibt es mindestens drei große Phasen. Also die Frühzeit des Telefons, wo das eben mit dieser Beschränkung der Leitungen und das war fasse dich kurz und so weiter, das kennen, glaube ich, wenn man ältere Großelterngenerationen fragt, noch ganz gut, dass sie im Grunde das Telefon nur für Wichtiges benutzt haben und dass sie auch sehr kurz telefoniert haben. Also jemand ist angekommen, da ist was passiert, ja, nein. Das waren kurze Gespräche, noch sehr stark erfüllt von dieser Vorstellung, das muss man kurz halten, weil es ja auch teuer ist. Und dann kommt, das ist ja dann sozusagen mit dieser großen Verbreitung bis die 80er, 90er hinein, dieses auch endlos lange Quatschen am Telefon. Also heute sagen ja viele zu ihren Kindern, dass sie so viel an ihren Smartphones hängen. Oft ist diese Elterngeneration aber in ihrer Kindheit genauso verfahren, dass sie nach der Schule mit den gleichen Freunden, Freundinnen, die sie noch kannten, aus vom Schulweg hinterher 3 Stunden telefoniert haben, obwohl man sich hätte treffen können. Also dieses ausgiebige Telefonieren. Und heute ist das rückläufig. Also Telefonieren, muss man sagen, beim Smartphone, Sie haben es genannt, das hat viele andere Funktionen. Und also wenn ich bei meiner Tochter auf das Smartphone gucke, da ist dieses Telefonsymbol gar nicht mehr auf der ersten Seite, sondern so weiter unten. Da ist Social Media vorne, da sind diese ganzen Messenger-Dienste vorne. Und der große Nachteil des Telefons, dass das eben stört, wenn ich jetzt anrufe und ich weiß ja nicht, was der andere gerade macht. Den habe ich natürlich nicht bei den Textnachrichten oder Sprachnachrichten, weil dann schickt man seine Nachricht und der andere antwortet eben dann, wann er kann. Aber im Grunde hat sozusagen das klassische Telefonieren ist im Grunde rückläufig, weil sich die Kommunikation viel mehr differenziert und auf all diese Kanäle mit ausweicht und dann bleibt am Ende vielleicht wirklich schon fast wie ein persönliches Gespräch, sagen wir verabreden uns jetzt mal und reden mal miteinander.